Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Sendung. Und am Mikrofon ist Andrea Marti. In einer Zeit, in der viele Menschen nach Orientierung, Halt und Wahrheit suchen, lädt uns die Kirche ein, neu auf ihre geistlichen Wurzeln zu schauen. Die katholische Kirche ist mehr als eine Institution. Sie ist lebendiger Leib Christi, getragen durch eine gewachsene Hierarchie, die Dienst und Sendung zugleich ist. Kaplan Dr. Tobias Hauenstein spricht zu uns über das Thema die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Und heute im dritten Teil von drei Sendungen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn.
Das Neue ist, dass man dann eben sehr, sehr regelmäßig hier Synoden abhält zu dem und zu dem und zu dem. Möchte ich jetzt nicht näher darüber sprechen, aber ein Konzil ist dann eine feierliche Kirchenversammlung und das ist ja alle paar Jahrzehnte, wenn überhaupt. Zweites Vatikanisches Konzil 1962 bis 1965, erstes Vatikanisches Konzil 1870. Also Sie sehen, das kann man, auch wenn das Wort jetzt eben gleichbedeutend ist und beides Versammlung heißt, kann man das nicht ohne weiteres vergleichen. Wir reden hier über das allgemeine Konzil. Wenn alle Bischöfe der gesamten katholischen Kirche eingeladen werden, spricht man von einem allgemeinen Konzil. Und davon hat es in 2000 Jahren Kirchengeschichte erst ca. 20 gegeben, also wenn man das dann hochrechnet im Durchschnitt, alle 100 Jahre findet ein allgemeines Konzil statt. Benannt werden diese Konzilien nach dem Ort, an dem sie stattgefunden haben. Zum Beispiel ist, glaube ich, mein Lieblingskonzil, das Konzil von Trient. Ich glaube 1545 bis 1563, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ich bin extra mal nach Trient gefahren und habe da in der Kirche gebetet, in der dieses heilige Konzil eben stattgefunden hat. Besonders bedeutsames Konzil, weil eben nach den Verwirrungen durch die Reformation, manche sagen auch Deformation, eben einiges zu definieren war, einiges eben zu verurteilen war und einiges auch genauer zu beschreiben war. Oder das Konzil von Konstanz. Früher hat man nur vom Vatikanischen Konzil gesprochen, als es eins nur gab. Und dann, wenn es dann eben ein zweites gibt, dann gibt es ein erstes und ein zweites, das zweite Vatikanische Konzil. Die letzten beiden Konzilien fanden in Rom statt, im Vatikan. Ja, das habe ich schon gesagt. Dann eben auch diese Sache, dass bei lehramtlichen Konzilen Entscheidungen eben Papst und Bischöfe dann auch die Irrtumslosigkeit haben. Das ist dann auch etwas Neues jetzt mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also ein Konzil wurde immer gehalten, um Irrlehren eben zu verurteilen, um die Wahrheit zu definieren, um Klarheit in der Lehre zu schaffen. Das ist eigentlich der Sinn eines Konzils. Das Zweite Vatikanische Konzil ist da ein bisschen eine Ausnahme, Pastoralkonzil, wo man dann eben gesagt hat, wir wollen hier nichts verurteilen, definieren, wir wollen hier ein Pastoralkonzil eben durchführen. Pastoral, was ist das für ein Wort? In manchen Gegenden Deutschlands sagt man auch Pastor zum Pfarrer, Pastor heißt eben Hirte, ein seelsorgliches Konzil in dem Sinne. Ja, wenn wir die Kirche anschauen, wir kommen hier zum Begriff Priester. Was ist das überhaupt für ein Wort? Es ist so, dass dann auch im deutschen Sprachraum die meisten nicht wirklich wissen, was ist jetzt hier ein Priester, was ist ein Pfarrer. Viele denken, das ist das Gleiche. Ich bin jetzt nie ein Pfarrer gewesen. Ich bin seit 2010 Vollzeit-Schullehrer an den Schulen. Bin nicht jetzt fix einer Pfarrei zugeteilt. Und ja, oftmals haben die Leute dann schon Herr Pfarrer gesagt. Ja, Priester ist jeder, der eben die heilige Priesterweihe hat. Jeder, der zum Priester geweiht wird, wie gesagt, ist Priester. Und dann ist Pfarrer sozusagen eine Funktionsbezeichnung. Der Pfarrer ist der Chef der Pfarrgemeinde. Der Kaplan ist der Helfer des Pfarrers. Manchmal sagt man auch Vikar, der Stellvertreter. Oder wenn Sie eine Kathedrale haben, dann sagt man halt Dompfarrer oder Domvikar. Ja, aber alle haben eben die Priesterweihe und sind Priester. Das Wort Priester kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Ältester. Das ist dann auch immer so eine Frage dann, ja, schon klar, dass natürlich dass die Strukturen in der Kirche von Anfang an schon so waren, wie sie sind. Der Petrus war natürlich schon der erste Papst, das ist klar. Und dann teilweise, meiner Meinung nach, wird dann da etwas manipuliert, indem man dann ja in der Übersetzung eben bei Presbyteroi dann nicht Priester sagt, das haben die Priester gemacht, sondern die Ältesten. Und der Älteste kann dann irgendwie jeder sein, wie einer, der sich durch besondere Weisheit auszeichnet. Aber es ist dann schon wichtig, wenn es hier um das Weiheamt geht, dass dann eben der Priester wirklich der Priester ist und er nicht von irgendjemand einfach dann ersetzt werden kann. Ein Priester sollte Wissen mitbringen. Ein Priester hat große Verantwortung. Um Priester zu werden, muss man studieren. Das Studium dauert meistens 10 Semester, also 5 Jahre. Früher war das ganz klar, dass man dann eben auch Abitur braucht oder Matura, weil man ja studieren muss. Heutzutage gibt es da auch viele Möglichkeiten, dass man dann ohne Abitur eben Priester werden kann. Dass man dann auf dem dritten Bildungsweg, dann macht man einen kirchlichen Abschluss und ja, hat dann keinen akademischen Abschluss. Eben früher die großen Universitäten, ist auch schön, dann ich war mal im Priesterseminar Graz in Österreich anlässlich einer Priesterweihe, das große, große Priesterseminar, da sehen Sie, wie viele Priesterstudenten es früher gab. Und dann hat man studiert an der Universität Graz, an der Universität Wien, an der Universität Bamberg, an der Universität, ja, wie sie alle heißen. Und hat dann die akademische Ausbildung gemacht. Ich denke, es ist auch gut, dass man eben auf dem dritten Bildungsweg eben das machen kann. Aber ein gewisses Niveau und eine gewisse Ausbildung und ein gewisses Wissen ist natürlich schon sehr wichtig. Der Priester ist ja in unserer Zeit in einer Rechtfertigungsposition, sozusagen sehr schnell, wenn er als Priester gekleidet ist. Ich weiß noch, als ich im Priesterseminar war in Heiligenkreuz, da haben wir einen netten Priester gehabt von Nigeria und der hat dann eben sein Priesterhemd angezogen. Dann ist er mal in die Heimat geflogen. Dann wurde er gleich einmal von einer wildfremden Person am Frankfurter Flughafen angepöbelt. Und dann hat er irgendwie nicht mehr so Lust gehabt, eben mit dem Priesterhemd herumzulaufen. Ja, das gehört zum Geschäft, würde ich sagen. Der Priester soll halt einfach auch Rechenschaft ablegen können. Wenn jetzt jemand hier irgendwelche Sachen sagt, die nicht stimmen, Apologetik hat man das früher eben genannt, Glaubensverteidigung, dass dann der Priester eben Rede und Antwort stehen kann und sagen kann, hören Sie mal zu, nichts gegen Sie, jeden Respekt, aber das ist einfach völlig falsch, was Sie hier sagen. Das ist so und so und so und so. dann sagen die Leute, okay, das höre ich das erste Mal. Und dann kann es auch helfen, dass andere eben von der Wahrheit unserer heiligen Religion angesteckt werden können. Die Priester sind die Helfer, die Vertreter, ja, Vertreter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, die Mitarbeiter der Bischöfe. Die meisten Priester arbeiten in Pfarreien. Die Priester verkünden den Glauben. Die Priester leiten die Gläubigen zum Leben mit Gott an. Sie feiern die heilige Messe, Sakramente, sehr wichtig. Das ist eigentlich das Kernstück unserer Arbeit, die heiligen Sakramente spenden, weil das kann dann auch nur der Priester machen. Ohne den Priester gibt es keinen Jesus in der heiligen Kommunion. Ohne den Priester gibt es keine Beichte und keinen Nachlass der Sünden sakramental. Wir taufen die Kinder, wir spenden die anderen Sakramente. Außer natürlich die Priesterweihe und die Firmung mit besonderer Beauftragung oder in Todesgefahr kann jeder Priester eben die Firmung auch spenden. Bei der Weihe ist es anders. Das kann wirklich nur der Bischof. Was sind wohl die Gründe dafür, heißt es hier in diesem Skript? Ja, die Firmung ist halt schon auch etwas Wichtiges, Grundlegendes im christlichen Leben, um dann ganz eben die Einweihungssakramente empfangen zu können. Die Priesterweihe ist etwas, was eben außergewöhnlich ist, sozusagen. Die Diakone, was ist ein Diakon? Diakon kommt aus dem Griechischen auch und heißt übersetzt Diener oder Helfer. Das ist also ein Weihsakrament in drei Stufen, Diakon, Priester und Bischof. Die Diakonweihe ist also die erste Weihe, danach kommt die Priesterweihe und danach dann die Bischofsweihe. Wenn wir das hier als drei Stufen eben einer Treppe beschreiben, dann ist es natürlich nicht so, dass man hier eine Stufe überspringen kann. Jeder, der einmal der Priester ist, ist einmal Diakon gewesen. Jeder, der eben Bischof ist, ist auch einmal Priester gewesen. Die Diakone sind die Helfer der Bischöfe und Priester. Sie helfen bei der Spendung der Sakramente. Sie sollen besonders auch eben Helfer für die Notleidenden und Armen sein. Das ist eben traditionell in der Kirche so. Ihr besonderes Charisma auch. Die Notleidenden und armen Hilfsbedürftigen zu unterstützen. Manche Sakramente können sie eben spenden, manche nicht. Sie können je nach Auftrag des Pfarrers die Taufe spenden. Sie können Hochzeiten eben halten. Das sind die Sakramente. Sie können Beerdigungen leiten, predigen. Sie lesen das Evangelium in der Heiligen Messe. Sie teilen auch die Heilige Kommunion aus in der Heiligen Messe oder bringen sie zu den Kranken. Beim Diakon kann man eben zwei Arten sozusagen unterscheiden, den Durchgangsdiakon und den ständigen Diakon. Der, der eben auf dem Weg zum heiligen Priestertum ist, ist dann Durchgangsdiakon. Das sagt das Kirchenrecht, dass man eben mindestens 6 Monate Diakon sein sollte. Und der ständige Diakon, der bleibt dann Diakon, wie der Name sagt. Und der ständige Diakon kann auch verheiratet sein. Bei der Priesterweihe ist das Mindestalter 25 Jahre. Bei der Weihe zum ständigen Diakon sind es eben 35 Jahre. Das ist auch ganz interessant. Das ist etwas, was eher neu ist dann nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist eben teilweise diözesan etwas verschieden geregelt. Ein verheirateter Diakon soll ein getaufter und gefirmter Mann sein. Und er sollte gefestigt sein im Glauben und in der kirchlichen Praxis. Empfehlung durch Pfarrer und Gemeinde. mindestens 35 Jahre. Und dann muss natürlich die Ehefrau ausdrücklich zustimmen. Wenn die Ehefrau sagt, ich will das nicht, dass du hier die Ausbildung zum ständigen Diakon machst, dann ist das nicht möglich. Die Ehe sollte bereits mehrere Jahre bestehen eigentlich. Und nach einer Weihe darf dann der Diakon nicht erneut heiraten, wenn seine Frau stirbt. Das ist auch ganz interessant. Ja, die Kardinäle und das Kardinalskollegium. Zwischen den Bischöfen und dem Papst gibt es noch eine Stufe. Das ist die höchste Stufe sozusagen, die Kardinäle. Kardinal wird man nicht durch eine Weihe, sondern durch Ernennung durch den Papst. Es gibt ca. 5500 Bischöfe auf der Welt. Es gibt ca. 400.000 Priester auf der Welt. Es gibt ca. zurzeit sind es recht viele, 250 Kardinäle. Im Regelfall sind die Kardinäle Bischöfe, mindestens aber Priester. Das ist auch so, dass eben früher war das klar, dann die Kardinäle haben die Bischofsweihe. Heutzutage ist das etwas anders geregelt. Wenn jemand Kardinal ist, auch oftmals eben eine Auszeichnung vom Papst für besondere Verdienste. Und wenn dann eben jemand, der schon recht alt ist, ein Priester, eben zum Kardinal ernannt wird, dass dann manche eben sagen, ich bin jetzt eh schon recht alt, ich verzichte ausdrücklich auf die Bischofsweihe. Der Kardinal Brandmüller, wie ich das gelesen habe, den ich sehr schätze, soweit ich weiß, ist er aus der gleichen Diözese, auch wie ich, aus Bamberg, eben, der hat sich dann dennoch zum Bischof weihen lassen. Ich finde das sehr sinnvoll. Ja, ich habe extra nochmal nachgeschaut, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Das stimmt schon, was ich gesagt habe. Wieso schätze ich den Kardinal Brandmüller sehr? Weil er halt ein sehr tapferer, mutiger Kirchenmann ist, der wirklich auch schön hier sein Wappen hier als Kardinalswappen, Ingem in Terram, Feuer auf die Erde. Ja, möge das Feuer des Heiligen Geistes sich auf der Erde ausbreiten, Lukas 12, 49. Der einfach tapfer auch den katholischen Glauben verteidigt, auch wenn man da manchmal aneckt. Das ist, denke ich, schon sehr wichtig, dass man, wie der selige Kardinal von Galen, bitt für uns, nec laudibus, nec timore, dass man als Bischof oder Priester oder Kardinal eben sagt, ne Claudibus necti more, also mich interessiert hier kein Lob, keine Lobhudelei, das brauche ich nicht. Wenn ein Lob kommt, dann vielleicht von Gott, der mit unserer Arbeit hoffentlich zufrieden ist, necti more, und schon gar nicht lasse ich mich da irgendwie einschüchtern von irgendjemandem, der hier die Wahrheit verbieten will. Ja, beten wir für diesen großartigen Kardinal, 1929 geboren in Ansbach, das ist in unserer Diözese Bamberg, Erzdiözese Bamberg, in der ich auch zurzeit bin. Spannend auch, dass er wie ich auch evangelisch getauft war, aber dann schon früh zum Katholizismus übergetreten ist. Nicht erst mit 27 wie ich und dann im Bamberger Dom eben zum Priester geweiht, 1953. Ein hochstudierter, hochgelehrter Mann, Geschichtswissenschaftler, Kirchengeschichte und dann eben 2010 von Papst Benedikt als Auszeichnung eben für sein Lebenswerk zum Kardinal ernannt. Ja, manche besondere Posten, das ist auch in der letzten Zeit etwas geändert worden. Die besonders wichtigen Bischofssitze sind normalerweise dann auch schnell mit dem Kardinalsrang versehen worden. Also wenn man dann der Bischof von Wien ist oder der Bischof von New York oder der Bischof von München oder auch von Berlin, dann wurde man schnell, ja, fast automatisch zum Kardinal ernannt, weil das eben die wichtigsten Bischofssitze sind in der Kirche, auch in den jeweiligen Ländern. Aber in der letzten Zeit etwas geändert, dieses Prinzip. Ich verstehe es nicht so ganz, muss ich sagen. Ja, oft verleiht der Papst die Kardinalswürde an besonders verdiente Priester oder Bischöfe. Die Kardinäle haben dann auch noch eine Abstufung, ja, Kardinalpriester oder anderes, aber das würde dann hier zu weit führen. Spannend auf jeden Fall ist, dass die Kardinäle dann den neuen Papst wählen aus ihren eigenen Reihen. Das ist so, dass sie auch einen Nicht-Kardinal wählen könnten, laut Kirchenrecht, aber dass das natürlich seit Jahrhunderten so ist, dass das klar ist, dass der neue Papst dann aus der Gruppe der Kardinäle gewählt wird. Die Wahl findet in der berühmten Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom statt. Wenn eben ein Papst verstirbt, dann werden die Kardinäle zusammengerufen und dann werden sie dort von der Öffentlichkeit abgeschottet und dann wählen sie so lange, bis dann eben die notwendige Mehrheit für einen neuen Papst gefunden ist. Sie kennen vielleicht auch eben das Ritual dann mit dem schwarzen und dem weißen Rauch, das ist auch ganz interessant. Gibt es so einen kleinen Schornstein, also dann verbrennt man die Wahlzettel, kommt normalerweise dann Rauch natürlich raus, der schwarz ist, und dann, wenn ein Papst gewählt ist, dann tut man da anscheinend eine Substanz hinein, ich weiß nicht, was das ist, nicht so wichtig, jedenfalls. Wenn der Papst gewählt ist, dann kommt oben eben weißer Rauch raus. Ich habe hier Bilder vor mir, es ist wirklich ganz eindrücklich, wie schneeweißer Rauch hier rauskommt. Und dann wissen die Tausenden und Zehntausenden, die auf dem Petersdom ausharren und beten für einen guten Papst. Habemus Papam, wir haben einen Papst. Dann kommt der Papst auf den Balkon und stellt sich vor. Die Papstwahl ist eine ganz besondere, sehr alte Zeremonie. Die Kardinäle werden im Vatikan gleichsam eingeschlossen. Sie sollen keinen Kontakt zur Außenwelt haben, um nicht irgendwie beeinflusst zu werden. Freilich hat jeder Kardinal sein eigenes Zimmer dort und wird gut versorgt mit Essen und Trinken. Es wird dann so oft in der Sixtinischen Kapelle gewählt, bis die erforderliche Mehrheit erreicht ist. Der Außenwelt, ich wiederhole das gern noch einmal, wird durch ein Rauchzeichen angezeigt, wie es um die Wahl steht. Nach jedem Wahlgang werden die Wahlzettel verbrannt. Normaler schwarz-grauer Rauch zeigt dann, dass noch keine erforderliche Mehrheit erreicht ist. Wenn ein neuer Papst gewählt ist, gibt man ein spezielles Mittel in das Feuer, das den Rauch weiß färbt. Die zigtausenden Gläubigen, die meist auf dem Petersdom ausharren und beten, wissen dann, es ist ein neuer Papst gewählt. Das gerne hier noch einmal wiederholt, weil das schon sehr schöne Zeremonien sind. Wir merken uns, es gibt weltweit ca. 400.000 Priester, ca. 5.500 Bischöfe und ca. 250 Kardinäle zurzeit. Man ist etwas sogar über dem Maximum an sich. Und es gibt ca. 1,4 Milliarden Gläubige. Ist doch ganz spannend. In Afrika, in Asien wächst die Kirche. Dort nimmt die Anzahl der Gläubigen und Priester zu. Bei uns in Westeuropa ist das eher im Schrumpfen begriffen. Wir kommen langsam zum Abschluss dieses Vortrags und der kleinen bescheidenen Reihe, die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Hier der dritte und letzte Teil. Die Kirche ist eine beeindruckende, weltumspannende Organisation. Natürlich braucht die Kirche auch eine Verwaltung und Organisation. Das nennt man dann Kurie, die Gesamtheit der Leitungs- und Verwaltungsorgane des Heiligen Stuhls werden Kurie genannt. Ein paar Begriffe hier noch. Heiliger Stuhl, der päpstliche Stuhl oder der apostolische Stuhl. Umgangssprachlich wird der apostolische Stuhl oft auch einfach Vatikan genannt. Die Kurie hat natürlich verschiedene Bereiche. Die Leiter dieser Abteilungen könnte man mit einem Minister eines Landes vergleichen. Viele Kardinäle arbeiten als sogenannte Kurienkardinäle in der Kurie. Also sie sind nicht wie ein Diözesanbischof, Kardinal von Wien, sagen wir einmal, sondern sie sind in der Verwaltung und Leitung der Kirche beschäftigt. Kongregationen, was ist das? Es gibt ca. 10 Kongregationen. Das sind die Abteilungen sozusagen, Kongregation für die Glaubenslehre. Da ändert sich auch immer wieder mal was, dass man eben, das hieß früher anders, mittlerweile heißt es Kongregation für die Glaubenslehre, Schutz und Förderung der Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen Kirche. Wichtig. Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, zuständig für alle liturgischen und sakramentalen Fragen. Wichtig. Kongregation für die Bischöfe, zuständig für alle Angelegenheiten, die Bischöfe betreffen, zum Beispiel Ernennung neuer Bischöfe oder Synoden, Bischofsversammlungen. Ja, freiwillige Ehelosigkeit, das ist auch so ein Punkt. Wie viel wurde da schon gestritten über den heiligen Zölibat? Meines wird ja keiner dazu gezwungen, eben den Zölibat zu schwören, sage ich einmal. Zölibat, Ehelosigkeit, der Priester lebt zölibatär, also ehelos, um eben mit ungeteiltem Herzen eben ganz für Gott und die Gläubigen da zu sein. Die Bibel beschreibt das schon auch, diese Thematik, dass sie sagt, eben der Verheiratete, der ist dann vielleicht irgendwo etwas gespalten. Einerseits will er seiner Frau gefallen, das ist auch wichtig, hat er die Verantwortung für Frau, für Kinder, ist ja auch ein Fulltime-Job in unserer Zeit. Denken Sie an die Scheidungsrate. Der Priester muss nicht irgendeiner Frau gefallen, er kann sich ganz Gott eben weihen und auf Gott spezialisieren sozusagen. Jesus selbst hat ehelos gelebt, das ist ganz klar. Gottgeweihtes Leben, Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen. Und ja, spannend, dass hier auch Jesus in der Bibel gesagt hat, wer das fassen kann, der fasse es. Also manche scheinen hier auch nicht genügend Heiligen Geist zu haben, um zu verstehen, dass das eben wichtig ist. Können wir kurz nach Amsterdam schauen, das ist ja auch vom Bischof empfohlen worden, Frau aller Völker, wo dann auch über diese Themen gesprochen wird. Der Zölibat ist natürlich eben eine große Kraftquelle für die Kirche, weil eben die Reinheit, die Keuschheit eine große Kraft in sich hat. Die Kirche sagt, in der Sexualität ist eine große Kraft enthalten. Ja, die Reinheit und Keuschheit hat eine sehr große Kraft. Und leider, wenn das dann entgleist, dann sehen sie, dass das eine sehr große destruktive Kraft ist, die eben den ganzen Menschen zerrütten kann und die ganze Familie zerstören kann und auch in unserer Gesellschaft natürlich leider auch sehr viel Schaden angerichtet hat und angerichtet. Die Kleriker eben, Männer, Priester, Ordensleute, gottgeweihte Jungfrauen gibt es auch, die ehelos in der, in Anführungsstrichen, normalen Welt leben. Für manche Menschen ist das nicht so einfach zu verstehen, warum man freiwillig auf die Ehe verzichtet. Und ja, die Ehe ist ein hohes Gut. Ich verzichte auf etwas sehr Gutes nur wegen etwas Besseren. Ich verzichte auf die heilige Ehe nur deswegen, weil es etwas noch Größeres gibt, eben die Berufung zur Priestertum. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedek. Früher hat man da noch mehr Verständnis gehabt, da hat man Jahre und Jahrzehnte lang gebetet, da haben die Mütter eben gebetet, schenk uns doch mal einen Priester in der Familie, eine Berufung. Heilige Johannes Don Bosco, bitte für uns, sagt er so schön, es gibt keine größere Gnade, die Gott einer Familie schenken könnte, als eine Berufung zum Priestertum. Heutzutage ist das das Gegenteil, ich kenne einen Mann, der eben wohl eine Priesterberufung gehabt hätte, aber das hat dann eben die Mutter anscheinend, wenn das stimmt, was man hört, was ich schon denke, ihm ausgetrieben und ja, man merkt schon, dass er auch in der Ehe nicht so hundertprozentig eben glücklich ist. Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen, das ist schon klar, das sagt auch der heilige Thomas von Aquin. Wenn man jetzt die Berufung zum Priestertum hat und die Mutter sagt dann, ich will Oma sein, was wäre da zu tun? Der heilige Thomas sagt, wenn deine Eltern wirklich ohne deine Hilfe nicht existieren können, dann verzichte darauf, kümmere dich um deine Eltern, aber das ist in unserer Zeit eigentlich nicht der Fall. Gibt es auch viele Möglichkeiten vom Staat, wo man dann Hilfe bekommen kann, dann sollte man schon dem Ruf Gottes eben folgen. Ist auch spannend hier noch dieser Satz hier, auch sehr brisant eigentlich, was Jesus hier sagt, Matthäus 19, 12. Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, könnte man auch darüber diskutieren. Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, was sollte das heißen? Manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Berufung, was ist das? Da steckt das Wort Ruf drin. Für ein gottgeweihtes Leben braucht man eine Berufung, also einen Ruf Gottes. Ein gottgeweihtes Leben, besonders als Priester, kann man sich nicht einfach nach vernünftigen Gesichtspunkten auswählen wie einen normalen Beruf. Eine Berufung für das gottgeweihte Leben ist ein großes Geschenk Gottes, ein unverdientes Geschenk Gottes. Ja. Gott ist da natürlich autark sozusagen. Bei Jesus lesen wir dann auch in der Bibel, er hat die ausgewählt, die er wollte. Werden wir im Himmel vielleicht noch ein bisschen genauer dann verstehen, warum Gott diesen und jenen eben die Berufung geschenkt hat. Zölibat, der letzte Abschnitt hier noch. Die Regelung, dass die Priester und Bischöfe der Kirche unverheiratet bleiben müssen, nennt man Zölibat. Gibt es auch gute Bücher, Buch vom Kardinal Stickler auch von Österreich, sehr guter Mann, der Priesterzölibat. Also das ist natürlich völlig falsch, dass die Kirche da dann im Mittelalter einmal da etwas Neues erfunden hätte. Ja, das wäre vielleicht auch mal einen eigenen Vortrag wert, über den Priesterzölibat zu sprechen. Der Kardinal Stickler, der schreibt, dass das klar ist, dass das eigentlich bis auf die Apostel zurückgeht. Freilich hören Sie dann eben das Argument, ja, Was sagen Sie hier? Die Apostel waren doch auch verheiratet. Ja, das stimmt natürlich schon. Aber nachdem sie von Jesus zu Aposteln ernannt wurden und geweiht wurden, folgten sie eben Jesus ganz nach. Steht ja auch in der Bibel, dass da einer dann gesagt hat, Meister, wir haben alles verlassen, was bekommen wir für eine Belohnung? Sie haben ihre Familien verlassen, sicherlich natürlich auch wieder Bruder Klaus, der Heilige mit Einverständnis der Ehefrauen. Und sie lebten dann ein zölibatäres Leben, ganz schön schwerer Name, in der Nachfolge Jesu Christi. Christen, die ehelos leben, schauen nicht verächtlich auf die Ehe, im Gegenteil. Sie sehen in der Ehe ein großes Geschenk Gottes. Sie verzichten auf diese Ehe nur, um ihre ganze Liebe und ihre ganze Kraft in den Dienst der Kirche und in den Dienst Gottes stellen zu können, hat mal jemand gesagt. Wer kein guter Vater werden würde, würde auch kein guter Priester werden. Man nennt uns oftmals Vater, im englischen Sprachraum sowieso, Padre bei den Italienern, Père und so weiter. Also, das hängt sehr zusammen auch. Der heilige Ehestand, das heilige Priestertum, könnte man auch viel dazu sagen. Sollen dann eben die Eheleute sich nur halbherzig Gott schenken? Natürlich nicht. Es ist nicht so, dass eben da irgendwie eine Zweiklassengesellschaft ist zwischen Geweihten und Ungeweihten. Es ist auch nicht gut, wenn man das gegeneinander ausspielt, das allgemeine Priestertum, das eben jeder Getaufte hat, und das Weihepriestertum, das soll sich ergänzen, das soll sich unterstützen. Verheiratete und unverheiratete Christen sollten sich alle Gott ganz hingeben und widmen. Sie tun es freilich auf verschiedene Art und Weise. Eine Jungfrauenweihe, eben, ich habe hier ein schönes Bild vor mir. Die Frau kniet nieder, sie bekommt einen Schleier aufgelegt und kniet vor dem Bischof, ähnlich wie bei der Priesterweihe. Und sie verspricht eben dann Gehorsam auch dem Bischof gegenüber. Man spricht dann meistens von einer Jungfrauenweihe, aber ja, besser wäre wohl der Name Jungfrauensegnung, denn das ist dann natürlich kein Sakrament hier, sondern eine Segnung. Sakramentale Weihen sind nur die Diakon-, Priester- und Bischofsweihe. Ja, wir sind am Ende angekommen dieser kleinen Reihe, die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Jedes Mal freue ich mich, Ihnen auch den Segen schicken zu dürfen. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos omnes et maniat semper. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen.
Amen. Heiliger Josef, Schutzpatron der Kirche, bitte für uns. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen.
Liebe Hörfamilie, wir danken Ihnen, dass Sie erneut mit uns unterwegs waren und mehr über die Schönheit und Reinheit des katholischen Glaubens erfahren wollten. Wir danken Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für Ihre tiefgehenden und ermutigenden Worte über die katholische Kirche und ihre Hierarchie. Wir wünschen Ihnen, lieber Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, für Ihr Apostolat und die Medienarbeit den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias. Vergelt's Gott, und wir freuen uns schon auf einen nächsten weiteren Beitrag. Liebe Hörerfamilie, wir danken Ihnen für Ihre Gebete, Opfer und ihre Treue. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti. Püet sie Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.